Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Maryam. In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alayhi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel, darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstudy.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 2. März 2021, gleich dem 12. Eswan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel BDS-Bewegung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani: USA müssen ungerechte Sanktionen gegen Iran aufheben. Iran: Solange Sanktionen nicht aufgehoben sind, werden IAEA keine Informationen zur Verfügung gestellt. Teheran und Wien diskutieren neueste Entwicklungen des JCPOA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani: USA müssen ungerechte Sanktionen gegen Iran aufheben. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat gesagt, dass die Welt und die USA endlich die ungerechten Sanktionen, die sie gegen das iranische Volk verhängt haben, aufheben müssen. Ich bin sicher, dass die Welt und die USA sich dem Willen dieses großen Volkes beugen und die ungerechten Sanktionen aufheben müssen, sagte Rouhani am Montag bei einer Eröffnungsfeier für eine Reihe nationaler Projekte des Erdölministeriums in den Provinzen Ilam und Bushehr. In Bezug auf das Scheitern der Maximaldruckpolitik der USA gegenüber Iran unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump sagte der iranische Präsident: Dieser Schlachter und Mörder ist jetzt gefallen. Und die neue amerikanische Regierung hat bisher schon viermal eingestanden, dass die Politik des Maximaldrucks der vorherigen Regierung falsch war. Dies ist unsere größte Errungenschaft in der Geschichte, sagte Rouhani und fügte hinzu: Dank der Standhaftigkeit unseres Volkes gaben jetzt diejenigen, die uns diese Sanktionen auferlegt haben, zu, dass die Sanktionen und der Druck erfolglos waren. Im Mai 2018 zog der damalige US-Präsident Donald Trump sein Land einseitig aus dem Atomabkommen JCPOA heraus und verhängte erneut die Sanktionen, die im Rahmen des von den Vereinten Nationen bestätigten Abkommens aufgehoben worden waren. Die Zukunft dieses wegweisenden Abkommens ist seit dem Rückzug der USA und der Wiedereinführung der härtesten Sanktionen gegen Iran als Teil der US-Maximaldruckstrategie, um Iran wieder an den Verhandlungstisch zu zwingen, um einen besseren Deal zu erreichen, ungewiss. Trotz der verbalen Unterstützung des JCPOA sind die europäischen Vertragsparteien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, letztendlich dem Druck Washingtons erliegen und haben ihre Verpflichtungen aus diesem Abkommen gegenüber Teheran hauptsächlich durch die Einhaltung der US-Sanktionen nicht umgesetzt. Dies veranlasste Teheran, im Rahmen seiner in den Artikeln 26 und 36 des JCPOA festgelegten gesetzlichen Rechte, in mehreren Schritten eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die jüngste derartige Maßnahme ist die Einstellung der Umsetzung des Zusatzprotokolls, die durch das vom Parlament verabschiedete Gesetz vorgeschrieben war. Iran: Solange Sanktionen nicht aufgehoben sind, werden IAEA keine Informationen zur Verfügung gestellt. Die iranische Atomenergieorganisation hat erklärt, dass der Internationalen Atomenergieagentur IAEA keine Informationen mehr zur Verfügung gestellt werden, bis die anti-iranischen Sanktionen aufgehoben sind. Behrous Jamalwandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, sagte am Montag unter Bezugnahme auf das jüngste Abkommen zwischen Iran und der Internationalen Atomenergieagentur IAEA. Mit der Agentur wurde eine Einigung im Rahmen der Aufrechterhaltung einiger Informationen erzielt, die von der Aufhebung der Sanktionen und der Rückkehr Irans zu seinen Verpflichtungen abhängt und maximal 3 Monate dauert. Es dürfen jedoch keine Zugangs-, Inspektions- oder Protokollerklärungen abgegeben werden. Er erklärte weiter, dass das Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation, des iranischen Parlaments, zu 100% umgesetzt werde und fügte hinzu, in diesem Fall werden die Informationen aus dem Speicher der Kameras gelöscht. Nach 3 Monaten wird die Aufzeichnung der Informationen eingestellt. Westliche Medien haben berichtet, dass die USA als Reaktion auf die Aussetzung des Zusatzprotokolls durch Iran beabsichtigen, auf der kommenden Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde eine anti-iranische Resolution vorzulegen. Am Montag, am Rande eines Treffens des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des islamisch-iranischen Parlaments, verwies der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf die Anstrengungen im IAEA-Gouverneursrat, eine Anti-Iran-Resolution zu verabschieden, und fügte hinzu, die Europäer machen den falschen Schritt im Gouverneursrat, um die USA zu unterstützen, das wird die Sache noch schlimmer machen. Ali Akbar Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, hatte am Sonntag gesagt, wenn der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur eine Resolution gegen Iran herausgibt, wird Iran angemessen reagieren. Ein Schreiben in dieser Angelegenheit sei an die IAEA geschickt worden, so Salehi. Teheran und Wien diskutieren neueste Entwicklungen des JCPOA. Die 4. Runde politischer Konsultationen zwischen Iran und Österreich fand am Montag in Anwesenheit von Abbas Araghchi, stellvertretender iranischer Außenminister, und Peter Lansky-Tiefenthal, Generalsekretär im österreichischen Außenministerium, für europäische und internationale Angelegenheiten statt. Bei diesem Treffen haben beide Seiten die historischen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihren Ländern hervorgehoben und die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Atomabkommen JCPOA eingehend diskutiert. Seyed Abbas Araghchi betrachtete die umfassende Aufhebung der illegalen und einrückenden Sanktionen als grundlegende Voraussetzung für die vollständige Rückkehr Irans zur Erfüllung seiner Verpflichtungen. Der stellvertretende iranische Außenminister kritisierte nachdrücklich die ineffektiven Maßnahmen der europäischen Parteien bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen und sagte, jeglicher Versuch, im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA eine Resolution zu verabschieden, sei nicht nur unkonstruktiv, sondern bedrohe auch die mit Diplomatie geschaffene Atmosphäre, insbesondere nach dem jüngsten Abkommen zwischen Iran und der IAEA. Der Generalsekretär im österreichischen Außenministerium, Peter Lansky-Tiefenthal, begrüßte das jüngste Abkommen während des Besuchs des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, in Teheran und bezeichnete es als diplomatische Gelegenheit. Lansky gab die Bereitschaft Österreichs bekannt, zur Stärkung der Diplomatie in dieser Richtung beizutragen. Juristische Niederlage der USA gegenüber IRIB. Das US-amerikanisch-iranische Forderungsgericht in Den Haag, IUSCT, entschied, dass die US-Regierung das Eigentum des Rundfunk- und Fernsehsenders der Islamischen Republik Iran, IRIB, zurückgeben muss. Das US-amerikanisch-iranische Forderungsgericht, Iran United States Claims Tribunal, kurz IUSCT, in Den Haag, Niederlande, hat die US-Regierung zu Entschädigungen in Höhe von mehr als 1,2 Millionen also 1.238.110 US-Dollar verurteilt. Dieses Urteil ist rechtskräftig und wird bald in Kraft treten. Die Prozessrichter legten einen Frist von 4 Monaten für die Vollstreckung des Urteils fest. Washington muss den genannten Betrag an die iranische Rundfunkgesellschaft IRIB zahlen, wobei Schäden berücksichtigt werden, wenn die US-Regierung nicht rechtzeitig handelt. Rechts- und Politikexperten sind der Ansicht, dass dieses Urteil die Fähigkeiten der Top-Rechtsexperten der iranischen Radio- und Fernsehorganisation IRIB zeigt. Diese haben mit dem Zentrum für internationale Rechtsangelegenheiten zur Verteidigung nationaler Interessen und insbesondere zum Schutz nationaler Medieninteressen vor internationalen Gerichten und Behörden des Präsidialamtes zusammengearbeitet. Das Urteil kann auch als wichtiges Dokument bei anderen Klagen Irans gegen die US-Regierung angeführt werden, um anderes zu Unrecht beschlagnahmtes Eigentum der iranischen Nation zurückzuholen. CENTCOM-Film über Raketenangriff Irans auf Ayn al-Assad. Das US-Zentralkommando CENTCOM der amerikanisch-terroristischen Militärs in Westasien hat ein Video über den iranischen Raketenangriff auf die Basis Ayn al-Assad im Irak am 8. Januar 2020 veröffentlicht. CENTCOM, das oberste US-Kommando, das die militärischen Aktivitäten der USA im Nahen Osten überwacht und koordiniert, gab das Video zunächst an CBS News, 60 Minuten ein Segment, das am vergangenen Wochenende ausgestrahlt wurde. Das Video zeigt zunächst fünf Rampen in Ayn al-Assad namens Bravo, Charlie, Foxtrot, Valley und Voodoo, sowie die Flugzeuge, die zum Zeitpunkt des Angriffs positioniert waren. Laut CBS News führte Iran im Januar letzten Jahres 2020 den bislang größten ballistischen Raketenangriff gegen US-Streitkräfte durch und 11 Raketen trafen die Basis in Ayn al-Assad, in der 2000 US-Soldaten und eine große Anzahl von Flugzeugen der US-Armee stationiert waren. Jede der Raketen trug einen Sprengkopf mit einem Gewicht von mehr als 453 Kilogramm. Am 8. Januar 2020 haben die islamisch-iranischen Revolutionsgarden als Reaktion auf den Terroranschlag der USA auf General Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigade der Revolutionsgarden, Dutzende Raketen auf die US-Basis Ayn al-Assad in der irakischen Provinz Al-Anbar abgeschossen. General Qasem Soleimani und der Vizekommandeur der irakischen Volksmobilmachungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, sowie weitere Kameraden wurden am 3. Januar 2020 bei dem terroristischen Luftangriff der US-Aggressorin in der Nähe des Flughafens der irakischen Hauptstadt Bagdad ermordet, während der damalige US-Präsident Trump nach dem Angriff behauptete, alles ist in Ordnung und keine US-Kräfte seien verletzt worden, veröffentlichte das Pentagon Informationen über die durch den Angriff verursachten Schäden. Mord an Khashoggi. Drei Namen wurden aus US-Geheimdienstbericht entfernt. Die US-Geheimdienste haben ihren lange erwarteten Bericht über den Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi durch eine andere Version ersetzt, in der die Namen von drei Männern, die sie ursprünglich als Komplizen identifiziert hatten, entfernt wurden. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Montag, dass das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes ODNI den Bericht einige Stunden nach seiner Veröffentlichung am Freitagnachmittag gewechselt habe. Wie es bei CNN weiter heißt, wurde der Link zum Bericht wenige Stunden nach der Veröffentlichung gelöscht und durch einen neuen ersetzt. In der zweiten Version des Geheimdienstberichts fehlten die Namen dreier Männer, die zuvor als mitschuldig am Tod Khashoggis aufgeführt worden waren. Weshalb die Männer zunächst auf der Liste gestanden und welche Rolle sie bei Khashoggis Ermordung gespielt hatten, wurde vom Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes ODNI nicht erklärt. Bei den drei von der Liste entfernten Personen handelt es sich um Abdullah Muhammad al-Horini, Yasser Khalid al-Salem und Ibrahim al-Salem. Während die letzten beiden Personen CNN nicht bekannt sind, lässt sich Abdullah Muhammad al-Horini im Machtgefüge Saudi-Arabiens verorten. Er ist der Bruder von General Abdulaziz bin Muhammad al-Horini, der als Minister mehreren Geheimdiensten in Saudi-Arabien vorsteht. CNN teilte mit, die Änderung sei angesichts der Empörung über das Versäumnis von Joe Bidens Regierung, Sanktionen gegen die saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu verhängen, weitgehend unbemerkt geblieben, nachdem der Bericht bestätigt hatte, dass er das Attentat direkt genehmigt hatte. Das ODNI lehnte es ab zu klären, warum die Namen ursprünglich in die Liste aufgenommen wurden und welche Rollen sie gegebenenfalls bei dem Verbrechen hatten. Wir haben ein überarbeitetes Dokument auf die Webseite gestellt, weil das Original fälschlicherweise drei Namen enthielt, die nicht hätten aufgenommen werden dürfen, sagte demnach ein ODNI-Sprecher dem CNN. Der überarbeitete Bericht schließt mit einer Liste von 18 Namen, bei denen die US-Geheimdienste große Sicherheit hatten, dass diese in den brutalen Mord verwickelt waren. Der saudi-arabische Regimekritiker Jamal Khashoggi hatte am 2. Oktober 2018 das saudische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Seitdem wurde er vermisst. Erst auf internationalen Druck hin hat das saudische Regime eingestanden, dass Khashoggi ermordet wurde. Khashoggis Verlobte sagte in einer Erklärung, die am Montag auf ihrem offiziellen Twitter-Account veröffentlicht wurde, Es ist wichtig, dass der Kronprinz, der den brutalen Mord an einer tadellosen und unschuldigen Person angeordnet hat, unverzüglich bestraft wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 3 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran!
Heute geht es um etwas, das ebenfalls tief und fest mit dem iranischen Brauchtum bzw. der iranischen Kultur verwoben ist. Es ist das Gebet, denn wie wir einige Male schon erwähnten, ist das religiöse Leben hierzulande unauflöslich verflochten mit dem kulturellen und alltäglichen schlechthin. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich genug ausdrücke, doch was ich sagen und klarstellen möchte, ist, dass das religiöse Leben aus dem iranischen Alltag nicht vorzudenken ist. Es gehört dazu. Und insbesondere das Gebet. Die täglichen 5 Gebete, die die Muslime Tag für Tag verrichten. Nun bereits 1,5 Jahrtausend hindurch, getreulich und gewissenhaft. Und jene, die es mit dem Gebet nicht so ganz genau nehmen, sind darüber, über ihre eigene Nachlässigkeit, so sie sich ihrer bewusst werden, betrübt, auch wenn sie es nicht offen zugeben. Doch aus ihrer Bewunderung, ja Bewunderung, für diejenigen, die das Gebet nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich ihr Leben lang tagtäglich in 5 Gebeten ihrem Schöpfer anvertrauen, mitteilen und sich vor ihm in aller Demut und ihn lobend und preisend niederwerfen, ist herauszuspüren, dass sie in Wirklichkeit in der Tiefe ihres Seins selbst von der Bedeutung des Gebets überzeugt sind, es jedoch angesichts des materiellen Daseinskampfes, wie man so sagt, in den Hintergrund rücken und gar bisweilen verdrängen.
Ja, stimmt. Wir, die wir aus dem europäischen Kulturkreis kommen, erleben und beobachten voller Erstaunen und Bewunderung diese Hingabe, Ernsthaftigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der die muslimische Bevölkerung ihrer Gebetsverpflichtung nachkommt. In diesem Zusammenhang das, was mir eine liebe Nachbarin hier sagte, als sie mir erzählte, wie sie zum Gebet hingeführt wurde. Sie erinnerte sich an jenen frühen Morgen in ihrer Kindheit, als sie aufwachte und ihren Vater andächtig versunken im Gebet niederknien sah. Sie hörte die Worte, die er mit aller Innigkeit vor sich hinsprach, und sah ihre Mutter, die geradezu freudig lebhaft an ihr vorbeihuschte, ihr Gebetstuch auf dem Boden ausbreitete, sich dann in ihren weißen Gebetsschleier hüllte und sich ebenfalls anschickte, ihr Morgengebet zu verrichten. Sie hörte, wie der Vater sich im Gebet vor Gott verneigend die Worte
Subhanallah, Subhanallah.
Gott ist absolut rein, jeglichem Fehl und Makel erhaben, sprach. Und seine Worte, ihr Klang, die Innigkeit, mit der er sie sprach, dann Mutter in ihrem weißen Schleier, die nun ebenfalls mit dem Gebet begonnen hatte, mit den einleitenden Worten
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Gott ist allerhaben groß, Gott ist allerhaben groß. Die ganze lichte Atmosphäre, die den Raum erfüllte und die sie, ein kleines Mädchen noch, mit ihrem ganzen Sein empfand und in sich aufnahm. Dies alles hätte sie so tief berührt und bewegt, dass sie ebenfalls den gedrängenden Wunsch in sich verspürte, wie die Eltern zu beten. Und mit Hilfe ihrer Eltern habe sie es dann gelernt und das Gebet ab jenem frühen Morgen getreulich verrichtet.
Viele, die meisten Muslime haben ähnliche Erinnerungen und werden bzw. wurden in dieser oder ähnlicher Weise mit dem Gebet vertraut. Und völlig klar, wer in dieser Weise das Gebet kennenlernt und daraufhin den Wunsch in sich fühlt, ebenfalls zu beten, dem ist es lieb und bleibt es lieb. Er wird mit dem Gebet groß, es gehört zu ihm, zu seinem Leben. Wie Sie wissen, ist der Großteil der iranischen Bevölkerung islamischen Glaubens und...
Ein Momentchen bitte. Entschuldige, wenn ich dich hier unterbreche. Doch ich denke, es ist angebracht, wenn wir in diesem Zusammenhang noch einmal ganz kurz an die Bedeutung des Wortes Islam oder Muslim erinnern. Islam bedeutet nichts anderes als Hingebung in den Willen Gottes und Muslim oder Muslim, wie man in Europa sagt, bedeutet... Der, der sich Gott bzw. dem Willen Gottes hingibt, unterordnet oder fügt.
Stimmt, dank dir. Kurz und gut, die meisten hierzulande sind Muslime und ihr islamisches Überzeugungsgut ist nicht nur mit ihrem täglichen Leben fest verwoben, sondern es prägt auch ihr Denken, ihre innersten Hoffnungen und Wünsche und ihre Gesinnung und damit natürlich auch Kultur und Brauchtum. Und dieses religiös geprägte Brauchtum kommt schon bei der Geburt des Kindes zum Tragen, nämlich dann, kaum ist es geboren, wird ihm der Name Gottes, Allah, ins Ohr gehaucht.
Warum? Darum, weil der Name Gottes das Erste sein soll, das das Kind hört. Mit Gott, mit dem Namen Gottes, beginnt sozusagen sein Leben. Und mit dem Namen Gottes soll es auch einst beendet werden.
Danach wird dem Neugeborenen der Azan ins Ohr gehaucht. Dieser Azan ist der Gebetsruf der Muslime, mit dem an die Allerhabenheit, Allmacht und Absolutheit Gottes, dem allein Preis und Anbetung gebührt, erinnert wird und daran, dass es das Gebet ist, das dem Betenden, so er es bewusst mit wachem Herzen und der tiefen Bedeutung eingedenk, verrichtet und demgemäß lebt. Befreiung und innere Erlösung schenkt von allen weltlichen und diabolischen Fesseln.
Danach, nachdem dem kleinen Erdenbürger der Name Gottes und der Asane ins Ohr gehaucht wurden, wird ihm sein Name gegeben. Ein Name voller Sinn, ein Name, dessen hohe Bedeutung ihm ständige Orientierungshilfe in seinem Leben sein soll. Einen solchen Namen wählen die Eltern für ihr Kind.
Um noch einmal auf das Gebet und seine Bedeutung im iranischen Brauchtum zurückzukommen. Es ist nicht nur ein wesentlicher Stützpfeiler der Religion, sondern, wie gesagt, im muslimischen Leben und Alltag schlechthin.
Um es genauer zu sagen, es wird von den Gläubigen nicht lediglich als Pflicht verstanden, sondern es ist etwas Liebes und Liebenswertes, das man nicht missen möchte. Es nimmt eine wichtige Rolle im täglichen Leben und mehr noch in allen Lebensbereichen und Lebenssituationen ein.
Um es einmal so zu formulieren, und es ist nicht übertrieben, wenn wir es sagen, das fünfmal am Tag zu verrichtende Gebet ist die Achse im Leben des gläubigen Muslim. Und das zu wissen ist schon wichtig, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Dialog der Kulturen, von dem nun allüberall die Rede ist. Thank you. Die muslimischen Eltern Irans machen ihre Kinder, wir wiesen eingangs bereits darauf hin, mit dem Gebet vertraut. Sie leben es ihm vor, indem sie selbst in seiner Gegenwart das Gebet verrichten, und zwar zur rechten Zeit, das heißt in der jeweiligen Gebetszeit und möglichst gleich im Anschluss an den Gebetsruf. Viele sind es auch, die ihre Kinder mit zur Moschee nehmen, damit sie dort mit dem Gemeinschaftsgebet vertraut werden, also damit, das Gebet möglichst in der Gemeinschaft der Gläubigen zu verrichten und dadurch unter anderem Gemeinschaftsgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl in den Reihen der Betenden kennenzulernen.
Nebenbei das Gebet zur jeweiligen Gebetszeit zu verrichten, also diese einzuhalten, hat abgesehen von vielen anderen Pluspunkten den, dass dies zur Ordnung im täglichen Leben und einem geordneten, geregelten Alltagsablauf führt. Ein zweifellos positiver erzieherischer Aspekt.
Abgesehen davon erfährt das Kind muslimischer Eltern von klein auf, dass das Gebet, dieses Sprechen zu Gott, so wichtig ist, dass man es niemals ausfallen lassen darf. Auch wenn man nicht zu Hause, nicht in der Schule oder nicht in der Moschee ist, hat man es zur rechten Zeit zu verrichten. Und wenn man gerade im Wald, auf einer Wiese oder am Meer ist, dort. Selbst auf dem Sportplatz, an der Arbeitsstelle und sogar im Flugzeug. Und ebenfalls der Sinn der gemeinsamen Gebetsrichtung bzw. Ribla der Muslime aller Welt wird dem Kind schon von Anfang an deutlich. Es weiß, die gemeinsame Ribla ist die Kaaba in Mekka. Und natürlich weiß es auch, so jung es auch sein mag, dass nicht dieser einfache rechteckige Steinbau dort angebetet wird, sondern das allen Muslimen gemeinsame Zentrum Gott. Die Kaaba in Mekka, die nebenbei das älteste Gotteshaus der Welt ist, ist lediglich die einheitliche Gebetsrichtung, eine Gebetsrichtung, die auf den Allmächtigen, Schöpfer, Dirigenten und Herrn der Welten hinweist, auf Gott, Allah, der allein anzubeten ist.
Richtig, wenn Sie das muslimische Schulkind fragen, was die Kaaba bedeutet, wird es Ihnen dies, so jung es noch ist, sehr schön erklären können. Ganz abgesehen davon lernt es schon früh, das heißt dann, wenn es mit dem Gebet vertraut gemacht wird, dessen Sinn und Bedeutung und vor allen Dingen auch die Bedeutung der Worte, die es im Gebet spricht, kennen. Denn das Gebet wird in der koranischen, der arabischen Originalsprache gesprochen.
Und noch etwas, wenn Sie einmal die Gelegenheit finden, in dieses schöne Land zu reisen, werden Sie in den Städten, auf dem Lande und sogar an den Rändern der Autobahnen große, schöne Schilder sehen, auf denen geschrieben steht, wo sich die nächste Moschee befindet.
Zum religiösen und kulturellen Brauchtum der Muslime, und zwar im Zusammenhang mit dem Gebet, gehört jedoch nicht nur das eigentliche Gebet, sondern auch die Gebetsvorbereitungen sind einzuhalten. Beispielsweise die Gebetsreinigung, genannt Wuzu. Wie sie vollzogen wird, können wir in der kurzen Beitragszeit, die uns zur Verfügung steht, natürlich nicht schildern. Ebenso wie wir auf den Text des Gebets hier nicht eingehen können. Was wir jedoch in anderen Beiträgen bereits zu Genüge taten.
Wir wollen an dieser Stelle, da unsere Beitragszeit nun zu Ende geht, lediglich darauf hinweisen, dass die Gebetsreinigung unbedingt dem eigentlichen Gebet vorausgehen muss. Ganz abgesehen davon, dass man hierzulande in der islamischen Welt ganz allgemein davon überzeugt ist, dass es empfehlenswert ist, das tägliche Leben nach Möglichkeit mit Wuzu, also gereinigt im geistigen und hygienischen Sinne, zu leben. So, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal und weiteren Informationen zu den Gebetssitten Ihnen
und uns allen
das Allerbeste.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Khurshid. Das heißt die Sonne.
توی جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل پرم از لحظه دیدن روح پرواز توی رگبار شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من بی اثر بود سوزه با حالا خورشید رو به رو دیگه فصل سایه مرده جاده ها دیگه تمومن یکی تنهایی مو برده یکی تنهایی مو برده حالا خورشید رو به رو دیگه فصل سایه مرده جاده ها دیگه تمومن یکی تنهایی مو برده یکی تنهایی مو برده حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره دیگه فانوسی نمیخوام ماه آسمون بیداره حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره دیگه فانوسی نمیخوام ماه آسمون بیداره حالا خورشید رو به رو دیگه فصل سایه مرده جاده ها دیگه تمومن یکی تنهایی مو برده یکی تنهایی مو برده حالا خورشید رو به رو دیگه فصل سایه مرده جاده ها دیگه تمومن یکی تنهایی مو برده یکی تنهایی مو برده
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel BDS-Bewegung. Weiterhin guten Empfang.
Thank you. In diesem zweiten Teil der Beitragsserie BDS – Boycott, Divestment and Sanctions – befassen wir uns mit den möglichen Zielen dieser Bewegung. BDS-Bewegung ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um ihre am 9. Juli 2005 beschlossenen Ziele durchzusetzen. BDS-Kampagnen richten sich vor allem gegen die israelische Politik der Kolonisierung, Apartheid und Besatzung. Sie umfassen Aktionen gegen die wirtschaftliche, militärische, wissenschaftliche, kulturelle und sonstige gesellschaftliche Zusammenarbeit des Auslands mit Israel. Viele Palästinenser und Palästinenserinnen, aber auch Israelis betrachten mittlerweile BDS als eine wirksame Strategie gegen die verbohrte Politik Israels. Während dieser Beitragsreihe wollen wir den historischen Hintergrund, die Ziele, Funktionen und Erfolge der BDS-Bewegung vorstellen. In den nächsten beiden Folgen dieser Serie werden wir uns ansehen, wie die BDS-Bewegung und ihre wahren und legalen Unterstützer entstanden sind. Die Idee eines Anti-Apartheid-Boykotts, der in den 1960er Jahren unter Randgruppen wie Künstlern, Professoren, Studenten und Sportlern begann, wurde so weit verbreitet, dass sie in den 1980er Jahren breite internationale Unterstützung fand und schließlich diese Jahre auch die UNO-Unterstützung für den südafrikanischen Boykott gewann. Somit ist der Boykott des South African National Congress, ANC, ein Modell für den Boykott des israelischen Regimes. In diesem Diskurs erkennt die israelische Boykottbewegung das israelische Regime als Apartheid-Regime an, ebenso wie die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen das Apartheid-Regime des israelischen Regimes betont. Vor der Entstehung der BDS-Bewegung im Jahr 2001 fand in Durban, Südafrika, die als Durban-Konferenz bekannte Konferenz der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Apartheid, Rassendiskriminierung und ethnischen Vorurteilen statt. Die Bedeutung dieser Konferenz bestand darin, ein globales Erwachen gegen Rassismus, seine Dimensionen und Typen sowie die Notwendigkeit zu schaffen, sich diesem Phänomen zu stellen. Der Hinweis auf das feindliche und diskriminierende Verhalten des israelischen Regimes gegenüber den Palästinensern sowie die Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Opfer des Kolonialismus und der Sklaverei durch westliche Länder zu entschädigen, provozierten grundlegende und kontroverse Probleme auf dem Gipfel von Durban I und veranlassten Israel und das US-Regime, keine hohen Vertreter dorthin zu entsenden. Der Inhalt der Konferenz in Durban I ist eine der grundlegendsten rechtlichen Begründungen von der BDS-Bewegung und der auf der Konferenz vorgestellte Inhalt wurde als Definition der Apartheid sowie zur Verurteilung der Aktionen des israelischen Regimes dieser Bewegung unterstrichen. Die Entwicklungen in Palästina, insbesondere zwischen 2000 und 2005, spielten eine wichtige Rolle bei der Entstehung des BDS. Zwischen 2000 und 2001 waren Gaza und das Westjordanland von israelischen Streitkräften besetzt und der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon erklärte, er werde sich zurückziehen, wenn sich die Situation beruhige. Sharons Äußerungen über die vollständige Annexion Jerusalems an die besetzten Gebiete, die Fortsetzung des Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten nach 1967 und der israelische Widerstand gegen das Rückgaberecht palästinensischer Flüchtlinge lösten weit verbreitete Proteste und im Jahr 2000 eine zweite Intifada aus. Die Gründung von BDS ist eine der Früchte der zweiten Intifada. Anlässlich des Jahrestages des Urteils des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag 2005, dass der Bau einer Pufferzone im Westjordanland illegal sei, wurde 2005 eine Pufferzone in Ramallah auf Anordnung von Sharon errichtet. Einer der Hauptproteste der Boykottbewegung richtete sich gegen den Bau der Pufferzone in Ramallah. Die Bemühungen, die BDS-Kampagne voranzutreiben, sind seit 2005 rasant gewachsen und wurden auf der ersten BDS-Konferenz in Ramallah intensiviert. Im Anschluss an diese Konferenz wurde das BDS National Committee BNC gebildet, um die BDS Global Campaign zu koordinieren. Die Boykottbewegung des israelischen Regimes hat sich selbst als nicht-hierarchisches Netzwerk sozialer Aktivisten bezeichnet, das durch den Einsatz von Omar Barghouti gegründet wurde. Barghouti ist der Gründer und Gründungsmitglied der palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott, BACBI, und zugleich auch der Sprecher der BDS-Bewegung. Er ist entschieden gegen eine Zwei-Staaten-Lösung und sagt, dass ein demokratischer Staat aus einheimischen Juden und Palästinensern geschaffen werden muss, um Apartheid und Diskriminierung zu verhindern. In seinem Buch »Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen« schreibt Barghouti: »Ein globaler Kampf für palästinensische Rechte. Boykott, Veräußerung, Sanktionen. Der globale Kampf für palästinensische Rechte« Ultimate Series bezeichnete Barghouti BDS als eine internationale Bewegung, die Sanktionen als eine Unterstützung der Palästinenser ansieht. In seinem Buch betont Barghouti, dass die Aktivitäten von BDS im Schatten der Anti-Apartheid-Bewegungen in Südafrika gewachsen und historisch anderen populären Antidiskriminierungsbewegungen zu verdanken sind. Das ultimative Ziel dieses Embargos ist es, das israelische Regime zu zwingen, sich an internationale und Menschenrechtsregeln zu halten, sagte Barghouti. Dies ist etwas, das andere Länder unterstützen sollten, und die Unterstützer des israelischen Regimes sollten dem Regime die strengsten Sanktionen auferlegen, weil es diese internationalen Regeln nicht befolgt. Ein weiterer palästinensischer Unterstützer und Aktivist der Boykottbewegung ist Mahmoud Nawaya, ein Menschenrechtsaktivist, der für die Koordinierung der Boykottbewegung verantwortlich ist. Nawaya wurde am 30. Juli 2020 in seinem Haus in Ramallah von den Besatzungsregimetruppen festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht. In diesem Zusammenhang startete die Boykottbewegung eine groß angelegte Internetkampagne für seine Freilassung. Amnesty International forderte auch dies auf seiner offiziellen Webseite. Nawaya war im Rechtsbereich der Boykottbewegung aktiv und unterhält umfangreiche Kontakte zu internationalen Menschenrechtsorganisationen, um an die Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel zu erinnern. Er leitet die Electronic Intifada-Kampagne gegen das israelische Regime. Ein weiterer Aktivist im BDS-Zentralkomitee sind Rami Nabil Shahs, ein politischer Aktivist und Sohn des ehemaligen palästinensischen Außenministers Nabil Shahs und derzeitiger Berater von Mahmoud Abbas. Rami Shahs ist palästinensisch-ägyptischer Nationalität und hat selbst einige Zeit als politischer Berater von Yasser Arafat gedient. Rami Shahs wurde am 6. Juli 2019 in Ägypten festgenommen. Derzeit befindet er sich wegen terroristischer Aktivitäten gegen die ägyptische Regierung und Verbindung zur Muslimbruderschaft im Gefängnis. Im Jahr 2015 gründete Ramishas das BDS-Zentralkomitee in Ägypten. Eine der Hauptforderungen dieser Bewegung in Ägypten ist die Nichtteilnahme der arabischen Länder an Treffen mit der Teilnahme des Besatzungsregimes und der Boykott der Beziehungen zu Tel Aviv. Aus diesem Grund betrachtet die BDS-Bewegung die Normalisierung der Beziehungen zwischen einigen arabischen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem israelischen Regime als Verrat an der palästinensischen Sache. Eine der Hauptkritiker des israelischen Apartheid-Regimes ist Desmond Tutu, der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Afrika, ein Unterstützer von Nelson Mandela in der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika und Gewinner des Friedensnobelpreises. In einem Artikel im Guardian aus dem Jahr 2002, 3 Jahre vor der Gründung der BDS-Bewegung, ging Tutu auf das Problem der Rassendiskriminierung in den besetzten Palästinensergebieten ein und schrieb: »Ich bin ein Gegner der Apartheid in Südafrika, aber was ich auf meiner Reise ins Heilige Land sah, machte mich traurig. Was ich sah, war weder gerechtfertigt noch vertretbar. Ich war Zeuge der Demütigung der Palästinenser an den israelischen Kontrollpunkten. Ich hörte und sah die schmerzhafte Geschichte der Errichtung jüdischer Siedlungen. Ich habe viele Palästinenser gesehen, deren Häuser von den Israelis besetzt waren. Ich habe mit Menschen gesprochen, die noch an die ursprüngliche Besatzung denken. Haben sie vergessen, dass Gott der Verletzung der Rechte und Unterdrückten durch die Unterdrücker besondere Aufmerksamkeit schenkt? Meine Kritik richtet sich direkt an die israelische Regierung. Sie wird jedoch sofort als antisemitisch bezeichnet, aber ich muss sagen, dass Unterdrückung nicht von Dauer ist und Gott die Unterdrückten unterstützt. Diskriminierung und Apartheid durch das israelische Regime sind so groß, dass sogar der frühere US-Präsident Jimmy Carter das Regime in Israel als Apartheid bezeichnete und betonte, dass die in Palästina praktizierte Apartheid viel schlimmer sei als die Apartheid der südafrikanischen Polizei. Carter bekräftigte diese Position abermals im Jahr 2016 und betonte die Notwendigkeit, Diskriminierung und Apartheid in den besetzten Gebieten zu beenden. Stephen Hawking, der einflussreichste Physiker des letzten Jahrhunderts, hat sich auch für Sanktionen gegen Israel wegen Menschenrechtsverletzungen und der Besetzung des Gazastreifens ausgesprochen. Hawking boykottierte 2013 die Internationale Konferenz für Physik in Jerusalem, um gegen Menschenrechtsverletzungen durch das Besatzungsregime zu protestieren, was zu einem starken Protest in Tel Aviv führte. Künstler, Prominente und einflussreiche Personen sind ebenfalls ein großer Teil der Befürworter der Boykottbewegung des israelischen Regimes. Zu den Filmemachern und Unterstützern von Sanktionen zählen Jon Stewart, Russell Brand, Whoopi Goldberg, Javier Bardem, Meg Ryan, Emma Thompson, Dustin Hoffman und Benicio del Morgan Freeman. Liebe Zuhörer, in dieser Sendung, die Sie gehört haben, haben wir versucht, Ihnen die Gründer und wahren Unterstützer dieser populären Bewegung vorzustellen. Im nächsten Teil möchten wir Ihnen die juristischen Unterstützer der Bewegung vorstellen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.